Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
Also ich glaube, man kann über nichts anderes nachdenken als die Corona-Pandemie und die vierte Welle und wie die Politik gerade damit umgeht. Und ein Sachverhalt, der mich gerade nochmal wirklich in einer anderen Dringlichkeit irgendwie interessiert oder mit dem ich mich beschäftige, ist ja schon die Fragestellung, warum ausgerechnet im deutschsprachigen Raum die Impfquote so besonders gering ist. Wir haben ja schon öfter über die wilde Mixtur an Corona-Leugnern und Impfgegnern und so gesprochen, aus welchen ideologischen Ecken die kommen und wie irrational das ist. Aber jetzt mal aus einer internationalen Perspektive zu sehen, dass genau diese niedrige Impfquote ausgerechnet bei uns da ist und im Ausland nicht, finde ich ja irgendwie faszinierend. Also womit kann das zu tun haben?
Also ich würde eine Einschränkung machen, wenn man, ich habe heute oder gestern eine Karte gesehen, je weiter man nach Osten geht, desto weniger ist geimpft, was aber auch an der Versorgung liegen könnte, an der Möglichkeit. Und man müsste das dann einschränken, sozusagen vielleicht auf Westeuropa. Da sind wir schlecht und die deutschsprachigen so. Und jetzt kann man anfangen, natürlich eine historische Erklärung dafür zu finden. Aber ich fürchte, dass die Gründe sogar unterschiedliche sind. Bei den Schweizern, haben mir Schweizer erklärt, läge es daran, dass die so unglaublich individuell autonom sind, dass sie überhaupt keine Lust haben, sich irgendwelchen Regelungen zu unterwerfen. Das war auch schon deutlich, weil sie ja auch hinsichtlich der Einschränkungen in den Lockdowns ziemlich locker gewesen sind, weil sie empört darüber waren, dass Restaurants eingeschränkt werden sollten und so weiter. Also so eine ganz autonom ist vielleicht das falsche Wort, so ein ganz hoher Individualismus, der dann sich in solchen Sachen niederschlägt. Das würde man aber für Österreich und Deutschland wiederum nicht sagen können, auch weil natürlich die ganze Geschichte dieser Länder eine andere ist. Und machen wir mal den Erklärungsversuch über die dunklen Wurzeln der Esoterik, der Blut- und Bodenverbundenheit und solche Sachen, dass da vielleicht so ein Traditionsstrang ist, der sich dann eben auch in diesen pseudowissenschaftlichen Argumenten gegen das Impfen niederschlägt?
Also hat es auch was damit zu tun, dass wir international die German Angst ja kennen und da Irrationalität schon etwas ist, das kulturell verwurzelt sein kann?
Das könnte sein. Also man muss ja auch in Deutschland gucken, die regionalen Unterschiede. Und aber das ist ja ein spannender Aspekt, den ich zum Beispiel sozusagen als blinder Fleck gegenüber der Öko-Nachhaltigkeitsklientel nicht so auf dem Zettel habe, dass natürlich in den Gegenden, wo es sehr grün ist, wie zum Beispiel Freiburg und so weiter, der Anteil der Impfgegner sehr hoch ist. Man hört es aus den Waldorfschulen, aus dem ganzen Steiner-Zusammenhang, Stuttgart und. Also es gibt viele Gegenden, wo sich gewissermaßen dieser spirituell-esoterische Kram niederschlägt in dieser Form. Und dann hat man die andere Geschichte, Thüringen-Sachsen, vielleicht Teile von Bayern, wo dann eben tatsächlich so das rechte Erbe so ausgesprochen groß ist. Und die haben es ja auch nicht so mit der Wissenschaft und sie haben es eben eher sozusagen mit der Blut- und Bodenverbundenheit. Und wir lassen uns doch von Wissenschaftlern nichts erzählen und so weiter. Also es ist eine interessante Konstellation. Österreich, ähnlich, glaube ich. Salzburg ist ja irgendwie furchtbar von der Impfquote her und jetzt auch von der Betroffenheit. Und da muss es auch solche Strömungen irgendwie geben.
Also in Baden-Württemberg kommt ja auch ein Stück weit dokumentarisch aus den letzten Jahren sehr zentral diese Impfgegnerschaft. Das heißt, die sammeln sich ja auch da, so ähnlich wie Pegida sich in Dresden ja auch gefunden hat. Aber man würde ja zum Beispiel, wenn man andere Städte, Berlin oder Hamburg, mit auch in linken Stadtteilen irgendwie, wenn man da nach der grünen Szene guckt, ist die Impfquote ja relativ hoch. Also es hat ja dann schon etwas damit zu tun, dass sich in den bestimmten Regionen gerade da das Zentrum dieser Gegnerschaft aufbaut.
Ja, aber gar nicht richtig zu erklären. Also wir haben ja zum Beispiel, wenn man jetzt sowas anguckt wie Stuttgart, da neigt man ja dazu zu sagen, Stuttgart ist das neue Dresden. weil die hatten ja allerhand, die hatten schon dann diese Fridays für Hubraum, sie hatten die Geschichte mit Stuttgart 21 mit einer gewissen Radikalität, sie sind die Wiege der Querdenkerbewegung und so. Und dann gab es noch dann diese etwas undefinierbaren Jugendkrawalle, die auch gegen die Schließungen, glaube ich, gewesen sind und so. Also da tut sich etwas Seltsames in diesem Ländle. Und das muss irgendwie etwas damit zu tun haben mit so einer, ja, keine Ahnung, also so einer esoterisch-waldorferianischen Hintergrundgeschichte.
Also würde man auch allgemeiner sagen, dass Deutschland im Vergleich oder der deutschsprachige Raum im Vergleich zumindest heutzutage wissenschaftsfeindlicher ist? Also wenn wir Virologen und Klimawissenschaftler und so weiter sehen, dass die im öffentlichen Diskurs oftmals ja als Aktivisten abgespeist werden und gar nicht in ihrer Wissenschaftlichkeit anerkannt sind?
Ich fürchte, das ist ein großer Punkt. Ich meine, wir haben eine lange Tradition, auch in der Politik, der Wissenschaftsfeindlichkeit. Gerd Schröder hat sich da negativ ausgezeichnet, als mal ein CDU-Kandidat mit einem Professorentitel in Talkshows angetreten ist und auch Minister werden wollte. Da gab es dann diese abfälligen Bemerkungen. Es gibt diesen Affekt gegen Intellektuelle, gegen Professorinnen und so weiter. Und das ist natürlich besonders fatal, weil man sich ansonsten ja, und das sieht man ja auch, wenn man Interviews mit Christian Lindner liest, als Wissensgesellschaft definiert und wissenschaftlich und technisch und so weiter innovativ auf Weltniveau sein will. Ja, das ist ein ungutes Mischungsverhältnis. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, wie Menschen wie Karl Lauterbach oder auch Drosten jetzt als wirklicher Wissenschaftler angefeindet werden, auch persönlich angegangen werden, dann schlägt sich da etwas nieder als eine grundlegende skeptische, sag ich mal so vorsichtig, skeptische Haltung gegenüber der Wissenschaft.
Ein anderer Grund für diese niedrige Impfquote könnte ja insgesamt dieses Führungsvakuum in Deutschland auch sein. In dem Moment, wo eben 16 Jahre Kanzlerin nicht mehr vorne steht, auch mit diesem Vertrauensvorschuss und ein Stück weit ist durchpeitscht, also einfach mit einer Autorität irgendwie eine Impfkampagne verkauft, sondern dann nur Figuren sind, die im Grunde jetzt noch gar nicht groß etabliert sind oder wo noch gar nicht klar ist, wer die Führung ist, versagt ja auch eine Impfkampagne, weil da vorne einfach nicht dieser starke Apparat steht.
Naja, das zieht sich durch seit 21 Monaten, die Uneinheitlichkeit der Kommunikation, das Fehlen von Leadership, das Nicht-Installieren einer Unit, die in irgendeiner Weise kompetent ist und vielleicht Vorschläge macht, die von Politik auch umgesetzt werden, das Fehlen von Schauen, wo sind die anderen Länder erfolgreich und so weiter, dieses ganze Führungsvakuum im Krisenmanagement zieht sich ja komplett durch. Das macht die Leute ja übrigens auch so fassungslos. Also niemand versteht es ja, wieso jede vierte Welle oder jede Welle ist Murmeltiertag. Ja, das ist ja eine irre Geschichte, die da läuft. Und jetzt ist die Situation natürlich noch einmal verschärft dadurch, dass es dieses Interregnum gibt, dass es die eine Regierung nicht mehr richtig gibt, die andere noch nicht gibt. Aber ich würde sagen, das sind zwei riesige Hypotheken, die da jetzt aufgenommen werden. Wenn die neue Bundesregierung mit diesem Versagensauftakt antritt, sozusagen überhaupt kein Say, kein Leadership, kein gar nichts zu haben in dieser Situation, das Ganze noch unter der unguten FDP, sozusagen Impfpopulismus-Perspektive. Und zweitens, und das ist das dramatischere Problem, ich erlebe es in meinem Umfeld so, dass kein Gespräch beginnt, ohne erstmal ein Lamento, eine Sorge, eine Fassungslosigkeit über diese Situation. Und mein Umfeld besteht sozusagen aus den guten Leuten, die diesen Staat gut finden, die durch ihre Aktivitäten den auch mittragen, die das immer verteidigen würden. Und jetzt hat man Aussagen wie, das ist nicht zu glauben und ich überlege schon wegzugehen, und so weiter, ja, weil man einfach diese Form von ostentativer Führungslosigkeit und ja auch Ignoranz nicht mehr nachvollziehen kann. Ja, das kann man nicht verstehen, das kriegt man nicht zugeordnet. Aber da man selber natürlich betroffener sein kann durch Infektion oder durch die Situation in den Schulen oder was auch immer, gibt es auch so ein Gefühl von Hilflosigkeit, also so ein Frust, dass man selber negativ betroffen ist, aber irgendwie gar kein Gehör findet, weil ja auch viel mehr auf die Minderheiten gehört wird und viel mehr darauf geguckt wird, als auf diese ordentliche, staatstreue, konforme Mehrheit. Das ist ja auch eine irre Geschichte.
Ich habe nochmal nachgedacht, ob diese Uneinheitlichkeit in der Kommunikationsstrategie, das Fehlen auch von so einer Autorität, die die Impfkampagne nach vorne stellt, ob das gleich noch gestärkt wird durch den Föderalismus. Also wir hatten ja immer schon seit Monaten diese Ministerpräsidentenkonferenzen, wo aus unterschiedlichen Bundesländern dann auch immer Widersprüchliches kam, wo die unterschiedlichen Regelungen sich teilweise widersprochen haben, wo man bei dem Überqueren einer Bundeslandsgrenze schon wieder ganz neuen Regeln irgendwie unterworfen war, wo jetzt ja auch ganz stark einzelne Ministerpräsidenten gegen andere Ministerpräsidenten Kampagne machen, weil sie das nicht nachvollziehbar finden. Das leistet doch all dem Vorschub, dass es nichts Einheitliches gibt und diese Kommunikationsstrategie nicht stringent ist, sondern da jeder gegen jeden Kampagne macht. Und das gibt doch vor allem auch Leuten, die da skeptisch eingestellt sind oder auch einfach starke Impfgegner sind, leistet es doch Vorschub, weil sie zumindest manche Gegenargumente auch auf sich beziehen können.
Absolut. Es ist ein totales Debakel. Es ist wirklich ein Debakel und man fragt sich, wer berät diese Leute? Gibt es irgendjemand, der dort berät? Was geschieht dort und warum verstehen sie nicht, und das wäre meine größte Sorge, warum verstehen sie nicht, dass sie diejenigen verlieren, auf die sie angewiesen sind? Ja? Und dazu kommt ja noch dieser merkwürdige Sozialpädagogik-Quatsch, das hatten wir schon häufiger, dass man irgendwie niemandem auf den Schlips treten will und solche Geschichten. Aber wenn man nicht versteht, und das hat der Dabrock, der frühere Vorsitzende von der Ethikkommission, gestern in einem Interview gesagt, wenn man nicht versteht, dass man die Mehrheiten verliert, auf die man angewiesen ist, und zwar nicht nur in Zahlen, sondern auch inhaltlich, dann ist irgendwie das nicht mehr nachvollziehbar, dann funktioniert das nicht. Und ich sage es nochmal, wenn die mit der Hypothek antreten, ja, als tolle Aufbruchsregierung, wie sie sich selber nennen, und schon sozusagen in das absolute Desaster reinstolpern, aber selbst mit Verantwortung tragen dafür, dass das Desaster ein Desaster ist, dann lässt das nichts Gutes hoffen für die nächsten 4 Jahre.
Ist es nicht vor allem jetzt auch schwierig, dass so eine auch globale Krise gar nicht so föderal gelöst werden kann oder sogar schlechter gelöst werden kann, als wenn man manche Dinge auch zentralistisch durchdenkt? Und vor allem jetzt in der Situation, dass wir bald eine Ampelregierung haben und aber Ministerpräsidenten haben, die ja dann teilweise aus der Union kommen, da ist ja dann nur zu befürchten, dass daraus sich auch nicht eine überparteiliche Linie ergibt oder eine überfraktionelle Linie ergibt, sondern dass auch dort dann eigentlich wieder Wahlkampf ein Stück weit stattfindet?
Ja, sicher. Ich meine, da muss man ja kein Prognostiker sein, das ist ja klar. Und vor allen Dingen ist es auch deswegen klar, weil wir jetzt eben seit nahezu 2 Jahren es sehen, dass in einer sich kumulierenden Krise sie nicht in der Lage sind, in irgendeiner Weise eine Lehre zu ziehen aus diesen vergangenen Monaten. Das ist ja das eigentlich Deprimierende. Also man kann ja schlecht anfangen und dann sukzessive besser werden. Man könnte ja auch einen Plan haben. Man könnte ja sagen, wir gucken uns die Best Practices der anderen Länder an. Warum ist die Impfquote denn in Portugal, in Spanien, in Italien so hoch zum Beispiel? Hätte man ja schon mal machen können. Man hätte auch vielleicht wirklich, also es wäre denkbar gewesen, dass man sich was für die Schulen, die Schülerinnen, die Schüler einfallen lässt, außer Rhetorik. Man hätte vielleicht es schaffen können, dass die Situation für das Personal in den Krankenhäusern sich verbessert. Aber alles dieses passiert irgendwie nicht. Das heißt, man hat so das Gefühl, sie sind immer damit beschäftigt, ihre Routinen abzuarbeiten. Und diese Routinen sind dafür geeignet, im Normalzustand einigermaßen vernünftig Politik zu machen. Aber diese Routinen sind eben genau nicht geeignet, um in einer Krisensituation effizient zu handeln und effizient Entscheidungen zu treffen und partikulare Interessen zurückzustellen. Das haben sie ja alle noch nicht geschnallt. Und das macht die Menschen, inklusive meiner Person, wie man schon hört, wirklich porös allmählich. Ja? So möchte man ja nicht regiert werden.
Also ich merke ja bei mir, dass ich versuche, andere Gründe zu suchen als diese reglementierte Verantwortungslosigkeit und diese Führungsflucht. Und deswegen gucke ich ja eben auf sowas wie eine kulturelle Wurzel oder wie eine, weiß ich nicht, historische Wissenschaftsfeindlichkeit oder den Föderalismus. Aber das sind ja trotz dessen alles Dinge, die eine Regierung, die ein Politikapparat ja analysieren kann und mit ins Analyseverfahren einfließen lassen kann, um dann darüber hinweg ja eine Impfkampagne zu machen, die eigentlich das ein Stück weit kompensiert.
Ja.
Aber das passiert ja nicht. Das heißt, es greift beides, also es greift alles ineinander.
Also dann würde man sagen, wir haben eine schlechte Regierung. Und vielleicht mal was ganz Einfaches. Ja? Wenn man solche simplen Mechanismen sieht, wie sie in Portugal und Spanien die Impfquote hochgekriegt haben, das ist ja nichts, ist ja kein Hexenwerk gewesen, sondern es ist eine direkte Aufforderung an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Und zwar nicht über Medien, sondern direkt Briefe zu schreiben. Und ich glaube, in Italien ist auch so zu machen, dass die Leute gleich einen Impftermin bekommen. Das heißt, sozusagen abwählen müssen, wenn sie es nicht wollen. Ja? Und das sind ja uralte, triviale Dinge, die man auch in einer modernen Gesellschaft erfolgreich anwenden kann. Und das sind ja die simpelsten Instrumente und sie werden nicht angewendet. Und das ist das Verrückte, genauso wie das für mich total Verrückte ist, dass sie jetzt diese hochkomplizierte Impfpflichtdiskussion machen, so gerne ein Jahr zu spät, weil man hätte es ja vorbereiten können in dem Augenblick, wo es einen Impfstoff gegeben hat. Man kann doch dann mal diese juristischen Prüfungen und alles das machen. Aber nein, aus irgendeinem populistischen Grundimpuls sagt man erstmal unisono, eine Impfpflicht wird es mit uns nicht geben. Und dann braucht man erstmal 400 Tote am Tag, um dann von solchen Aussagen wieder wegzukommen. Es ist alles so sehr, sehr unerfreulich. Ja? Und es ist auch so sehr unerfreulich, wie Sie jetzt alle, wenn sie mit ihren Aussagen von vor 3 Monaten konfrontiert werden, rumeiern, dummes Zeug erzählen, zum Teil auch schlicht und ergreifend lügen, wie Herr Söder, und einfach ein unglaublich schlechtes Bild abgeben. Und für mich sind mir die ja diese Personen, die sind mir ja Wumpe. Das ist ja egal, das muss man nicht mal personalisieren. Was dadurch passiert, ist Absinken von Politikvertrauen und Absinken von Systemvertrauen. Und wenn wir wissen, dass unsere Krisenerscheinungen in den nächsten Jahren nicht weniger werden, sondern mehr aufgrund der ökologischen Ursachen, dann wünsche ich mir nicht eine Politik, die das Politikvertrauen systematisch unterminiert, sondern das Gegenteil davon. Und das ist denen anscheinend nicht wirklich klar, was da passiert.